wir reden da so viel drüber, weil das natürlich einer der Erreger ist, der Forscher am meisten Angst bereitet. Das ist eigentlich immer so der Klassiker unter den Pandemiegefahren, ist natürlich die Influenza und ganz besonders die Vogelgrippe H5N1.
Also das scheint wirklich jetzt rasant zu sein, dass da diese Fälle auftreten.
Die waren schon alle so ein bisschen überrascht, weil Influenza A eigentlich klassischerweise Rinder überhaupt nicht infiziert.
Das Euter scheint eine Rolle zu spielen, das Melkgeschirr, die Melkinstrumente scheint eine Rolle zu spielen.
Melkgeschirr, auch ein neues Wort, das ich gelernt habe.
Und zwar ist es so, dass in den USA Futter mit Vogelabfällen noch erlaubt ist. Und das gibt man dann den Kühen zum Essen.
Und die große Sorge bei den Kühen ist jetzt natürlich, dass hier zwei Sachen zusammenkommen. Hier könnten wir jetzt ein Virus haben, was sich in Säugetieren ausbreitet, anpasst und gleichzeitig eben diesen sehr starken Nexus zwischen Tier und Mensch da haben.
Wir haben keine Ahnung, wie H5N1 sich ausbreiten würde und welche Tierspezies am Ende dort neben den Vogelspezies infizierbar ist.
Ich bin ja der Meinung, wir sollten eine neue Kategorie haben, nämlich Mikrobe des Monats und einfach mal über coole Mikroorganismen sprechen.
So hence, part of my research program has been looking to try and see how we can get them to actually have sex.
Also er meinte, die Pilze seien halt so ein bisschen schüchtern, also die haben nicht so gerne Sex, wenn man zuguckt. Und darum musste er sozusagen jetzt im Labor die richtigen Umgebungsbedingungen schaffen, damit das sozusagen funktioniert.
Hallo und herzlich willkommen bei Pandemia. Ich bin Laura Salm-Reiferscheid und bin gerade in Österreich in den Bergen.
Ich bin Kai Kupferschmidt und begrüße euch aus Washington DC heute.
Unsere Geschichte geht heute Mitte Februar los, und zwar in den USA. Dort hat man auf einigen Kuhmilchfarmen tote Katzen gefunden. Dann hat man auch gemerkt, dass die Kühe immer dickere Milch gegeben haben und auch immer weniger Milch. Die Tierärzte waren sich natürlich unsicher, was es sein könnte und wussten auch noch nicht ganz genau, nach was sie suchen sollten. Und dann haben sie verschiedene Tests gemacht. Und am 25. März kam dann die Ankündigung, dass auf 3 Farmen in den USA die Vogelgrippe ausgebrochen war.
Wir reden also heute wieder über die Vogelgrippe. Wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten natürlich irgendwie die Auswirkungen auf die Vogelwelt, über die wir gesprochen haben. Wir haben aber auch über die Nerzfarmen in Finnland zum Beispiel gesprochen und den Ausbruch dort. Und dann den Ausbruch bei Katzen in Polen. Und das Virus hat jetzt eben wieder so 2 neue Schritte gemacht, hat sich weiter ausgebreitet. Und das wollen wir heute so ein bisschen einordnen. Zum einen ist das Virus jetzt tatsächlich in der Antarktis aufgetaucht. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit schon mal kurz gesprochen, über diese Sorge, was passieren könnte, wenn die Vogelwelt dort betroffen ist. Da werden wir nachher drüber sprechen. Und zum anderen eben das, was Laura gerade schon angesprochen hat. Es ist eben jetzt auch in einer neuen Tierart aufgetaucht, in Milchkühen.
Und das löst natürlich immer Alarmglocken bei den Wissenschaftlern aus, wenn dieses Virus wieder in einer neuen Tierart auftaucht. Also das ist dann immer sehr besorgniserregend.
Genau, und dazu kommt, dass es dieses Mal eben auch wirklich überraschend ist. Also ich habe da natürlich mit verschiedenen Forschern zu gesprochen und die waren schon alle so ein bisschen überrascht, weil Influenza A eigentlich klassischerweise Rinder überhaupt nicht infiziert. Es gibt tatsächlich einen anderen Stamm von Influenza, es gibt die Influenza D-Viren und die infizieren Rinder. Aber so Influenza A, so der Haupterreger im Grunde genommen der Grippe beim Menschen, über den wir immer sprechen, wenn wir über diese Pandemien sprechen, der macht das eigentlich gar nicht. Und einer, der das ganz besonders gut weiß, ist Martin Bär. Der leitet das Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut. Und der hat tatsächlich selbst auch Experimente gemacht, wo sie eben ganz gezielt versucht haben, Rinder mit Influenza A zu infizieren.
Also ich habe selber einen Versuch durchgeführt, 2007, 2008 mit Rindern, die wir infiziert haben, die waren kaum infizierbar, die bilden dann Antikörper und wir haben damals festgestellt, diese H5-Viren dieser Gruppe, das waren ältere Varianten, die durchaus zoonotischer waren, die können Rinder kaum infizieren, sie können aber Antikörper bilden. Wir haben damals tatsächlich sogar gesagt, man sollte immer wieder mal beim Rind nach Antikörpern gucken, ob diese Spillover-Infektionen denn vorkommen.
Tatsächlich haben Forscher auch immer mal wieder nachgeguckt, aber es gab eben nie Berichte bis jetzt zu diesen Fällen in den USA.
Wir hatten ja vorher schon kurz erwähnt, was für Symptome diese Kühe da aufgezeigt haben. Das hat auch Greg Gray nochmal beschrieben. Er ist Prof an der Uni von Texas, der Medical Branch, und auch Epidemiologe und Public Health Spezialist. Und er war letzte Woche auf diesen verschiedenen Kuhfarmen, zumindest in Texas, unterwegs um mit den Farmern zu sprechen, um mit den Kuhhirten zu sprechen, um einfach zu sehen, was ist da los und was ist mit den Kühen vor allem los?
The illnesses in the cattle have included decreased milk production, increased temperature, a depressed affect of the cattle so that they're not eating, a lot of nasal discharge, some talk of signs of diarrhea in some of the cows, other signs of sort of mild illness that is usually transient, several weeks, and then the cattle return their normal production metrics. There's also been talk about illnesses, strange illnesses that seem to be neurologic in context in cats and in avian species in the same farms.
Also die Kühe scheinen jetzt nicht todkrank zu sein. Das geht. Nach 2-3 Wochen sind die Symptome wieder weg. Aber sie, wie gesagt, sie essen halt weniger, die Milch ist nicht so viel, sie haben Gewichtsverlust und dann haben sie einen Auslauf aus den Nasen und aus den Augen und so weiter. Der Stand heute ist, also ich glaube, wie er dort waren, waren erst Farmen in 5 bis 6 Staaten betroffen. Mittlerweile sind 24 Herden in 8 Staaten betroffen. Also da ist, wie gesagt, Texas darunter, da ist noch Kansas, Idaho. Und das entwickelt sich halt rasant offensichtlich, weil ich habe erst vor ein paar Tagen mit dem Greg Gray gesprochen. Da waren es eben erst 5, 6 Staaten. Also das scheint wirklich jetzt rasant zu sein, dass da diese Fälle auftreten und entdeckt werden. Was natürlich bei diesen Sachen immer nie klar ist, ist, wie kam das Virus auf diese Farmen? Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Hypothesen. Die Kühe sind im Offenen, also die sind nicht überdacht, die sind laufen da frei rum, also natürlich eingehegt, aber eben nicht mit Dächern. Das heißt, die Zugvögel, die darüber fliegen, die können koten auf die Farm, die können auch interagieren mit den Kühen. Also da ist eine Interaktion da. Und was man gesehen hat, ist, dass das Virus, was in den Kühen ist, ist eben sehr ähnlich wie in den Zugvögeln. Also deswegen geht man davon aus, dass unter Umständen das zur Übertragung beigetragen hat. Und dann fragt sich der Greg Gray allerdings, sagt, wie kann es trotzdem so sein, dass es sich geografisch jetzt so wahnsinnig schnell ausgebreitet hat, dass halt jetzt so ein riesiges Gebiet betroffen ist. Und er glaubt, da müsste es noch andere Einschleppungswege gegeben haben.
How do migrating birds explain, you know, the very wide geographical areas that are affected? I don't think it's an adequate explanation. So a number of other hypotheses have been put forward. They're being examined. Maybe it has something to do with the feed, similar feed going to the same farms, but some of the farms have their own feed. Maybe it has something to do with movement of animals. That seems to be a leading hypothesis for the transmission, because we see some evidence of that. But does it explain it all? No, it doesn't. Does it have to do with some other behavior that humans affect? Quite possibly.
Also er spricht hier von 2 Punkten. Zum einen sagt er, dass das Futter schuld sein könnte, unter anderem, und auch der Transport von Tieren. Und zwar ist es so, dass in den USA Futter mit Vogelabfällen noch erlaubt ist, also so Poultry Litter heißt das, ich glaube Geflügelstreu wahrscheinlich auf Deutsch. Das ist dann so eine Mischung aus Geflügelkot, Federn, verstreutes Geflügelfutter und der ganze Abfall, den man halt vom Boden schabt in industriellen Hühner- und Truthahnanlagen. Und das gibt man dann den Kühen zum Essen. Das ist in der EU natürlich strengstens verboten und in Großbritannien auch seit dem BSE-Ausbruch dort. Und dann kaufen Milchfarmer ihre Kühe oft ein. Also die züchten sie nicht selber, sondern sie kaufen sie von anderen Farmen. Und da passiert natürlich dann ein Transport und dann könnte sich das auch so verbreitet haben. Dann ist die andere Frage, ob sich es dann tatsächlich auch von Tier zu Tier verbreitet. Also ob die eine Kuh die nächste Kuh ansteckt oder ob jede einzelne Kuh sozusagen irgendwie von Zugvögeln oder von außen eingetragenem Virus angesteckt wird.
Genau, und eine andere Hypothese, über die Forscher gerade diskutieren, auch die, mit denen ich gesprochen habe, irgendwie viel erwähnt haben, ist der Gedanke, dass die ganze Apparatur, die im Grunde genommen benutzt wird, um diese Kühe zu melken, dass das Virus möglicherweise darüber übertragen wird. Das scheint auch deswegen relativ plausibel, weil dieses Virus eben vor allem im Euter nachgewiesen wurde und in relativ hoher Konzentration in der Milch zu sein scheint.
Also es könnte sein, dass das Euter von Kühen, von laktierenden Kühen, von milchgebenden Kühen, besonders gut geeignet ist, solche Viren zu vermehren. Und irgendwie hat es das Virus da reingeschafft. Und dann haben wir diese Melkapparaturen, die eventuell dann eine Weiterverbreitung von Kuh zu Kuh erlauben. Wie das im Einzelnen wirklich ist, können wir noch nicht sagen. Das ist die Datenlage einfach zu dünn. Aber es deutet sich schon an. Das Euter scheint eine Rolle zu spielen. Das Melkgeschirr, die Melkinstrumente scheinen eine Rolle zu spielen.
Da ist vieles, was wir noch nicht wissen. Und das Interessante ist, dass ja normalerweise die Influenza-Viren zum Beispiel bei Menschen in den Atemwegen bleiben und die reisen dann eben nicht durch den ganzen Körper, wie eben bei diesen Kühen. Das ist ziemlich ungewöhnlich, dass die eben auch bei den Kühen offensichtlich die Atemwege verlassen haben und dann bis in die Euter gegangen ist. Und dann gibt es aber noch eine weitere Übertragungsmöglichkeit, die wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist. Aber da sagt Greg Gray, da spricht halt jetzt irgendwie niemand drüber, und zwar, dass es eine Übertragung über die Luft stattfindet.
The one that no one really wants to talk about, is it aerosolized? Is it somehow moving like other influenza A's have from farm to farm in the air? And there's not much we can do about that because for instance, equine influenza has moved large distances, and equine epizootics in various different countries. So that is a real interesting hypothesis, one in which we will be examining aerosols in the farms to see if we can get live virus in the air.
Da wollten sie noch Untersuchungen machen bei den Farmen in den USA, weil er hat gesagt, es gab eben bei Ausbrüchen bei Pferden, hat man festgestellt, dass die Viren einfach wirklich weit, also paar Kilometer sogar, sich verbreitet haben über die Luft. Also das ist jetzt, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
Wir reden über das alles natürlich letztlich, weil die Frage ist, okay, was bedeutet das in erster Linie für den Menschen? Jetzt sollten wir vielleicht einmal kurz noch für die Kühe sozusagen sprechen. Es ist natürlich so, wenn man jetzt in einer Farm von Geflügel zum Beispiel einen Fall gehabt hätte, dann würde der gesamte Bestand gekeult werden. Also das ist einer der Gründe, warum das natürlich immer so besorgniserregend ist für Farmer, ist, da wird einfach radikal alles, was auf der Farm an Geflügel ist, getötet. Das wird mit den Kühen bisher nicht gemacht. Also da gibt es jetzt, wie gesagt, nicht die gleichen erprobten Prozeduren natürlich wie bei anderen, weil wir das einfach bisher kaum gesehen haben. Aber dazu kommt auch jetzt rein ökonomisch, ich glaube, so eine Kuh kostet $2,500 oder mehr, je nachdem, was das für eine Milchkuh ist. Das wird bisher nicht erwogen, dass man diese Kühe umbringt. Andererseits ist es natürlich so, dass die Situation jetzt für den Menschen, wenn sowas einmal auf so einer Farm ist, natürlich ein bisschen anders ist als jetzt bei einer Geflügelfarm. Und der Grund dafür ist, wenn wir jetzt das gesamte Geschehen uns angucken, was wir bisher gesehen haben bei H5N1, dann war es ja häufig so, wir haben große Ausbrüche gesehen in Geflügelbeständen. Und das ist dann natürlich das ist dieses an den Vogel sehr stark angepasste Virus. Und dann hat man sehr starke Interaktionen mit Menschen auf diesen Farmen. Das ist natürlich nicht ideal, aber da ist natürlich so eine gewisse Barriere, weil es ist letztlich ein Vogelvirus trotz allem natürlich. Und dann haben wir vereinzelt gesehen, da haben wir ja zum Beispiel bei den Nerzfarmen drüber gesprochen, dass das Virus in Säugetiere eben reingeht, sich durchaus ein bisschen verändert, ein bisschen besser anpasst an Säugetiere. Aber das waren dann in der Regel Säugetiere, die eben irgendwo vereinzelt gelebt haben oder wo keine große Interaktion mit Menschen war. Und die große Sorge bei den Kühen ist jetzt natürlich, dass hier zwei Sachen zusammenkommen. Hier könnten wir jetzt ein Virus haben, was sich in Säugetieren ausbreitet, anpasst und gleichzeitig eben diesen sehr starken Nexus zwischen Tier und Mensch da haben. Das ist sozusagen jetzt von oben betrachtet die Sorge. Und tatsächlich, diese Sorge hat sich natürlich dadurch nochmal vergrößert, dass wir dann ein paar Tage, wir haben ja vorhin gesagt, ich glaube am 25. März wurde das erste Mal quasi öffentlich verlautet, dass man diesen Ausbruch auf den Farmen hat in den USA. Und ich glaube, drei Tage später gab es einen Fall von einem Farmarbeiter in Texas. Der wurde am 28. dann getestet. Das hat dann noch ein paar Tage gedauert, bis das alles bestätigt wurde, aber der hat tatsächlich eine Infektion mit einem H5N1-Stamm gehabt, der offensichtlich aus der Interaktion mit diesen Kühen kam. Das war eine Bindehautentzündung, also der war jetzt nicht schwer krank, sondern der hatte eine Bindehautentzündung. Aber es zeigt eben, dass da an dieser Schnittstelle von Mensch und Tier eben Infektionen stattfinden können. Im Übrigen, Bindehaut, das ist nicht vollkommen, ist jetzt kein totaler Zufall, sondern wir wissen inzwischen auch erst seit einigen Jahren, dass die Rezeptoren, die wir im Auge haben, die Zucker auf der Oberfläche von einigen Zellen sind ähnlich den Zuckern auf der Oberfläche im Hals von Vögeln. Also eigentlich das, wo wir mal sagen, da gibt es eine Barriere zwischen Vogel, Virus und Mensch. Das stimmt für die Rezeptoren, die wir in unseren Atemwegen haben, aber wir haben im Auge ausgerechnet die gleichen Rezeptoren, die quasi im im Vogel, in den Vogelatemwegen drin sind. Und darum ist es durchaus verständlich, dass wir ab und zu diese Bindehautentzündung sehen, wenn es zu so einer Übertragung kommt. Das heißt, wir haben diesen einen Fall. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nicht kein großes Drama gewesen, aber es zeigt eben theoretisch, wo die Reise hingehen könnte. Man hat sich also dann sehr schnell angeguckt, natürlich, okay, wie sieht das Virus genau aus? Hat sich das vielleicht tatsächlich schon an Säugetiere angepasst? Und dann ist es interessant zu sehen, wir haben noch nicht so viele Genome von den Influenza-Viren von diesen Farmen gesehen, aber die wir gesehen haben, die haben zumindest keine offensichtlichen Anpassungen an den Menschen. Das muss natürlich immer vorsichtig sein, weil wieder, wir wissen nicht genau, wie ein Virus aussieht, das sich vielleicht in einem Rind an Säugetier anpasst. Aber so die klassischen Anpassungen, über die wir in der Vergangenheit schon mal geredet haben, ganz besonders im Hämagglutinin, das ist das im Grunde genommen das Spike-Protein von Influenza, also das ist auf der Oberfläche von diesen Viren und das ist das, womit das Virus sich letztlich an die Zellen anheften muss. Das scheint sich nicht verändert zu haben auf die Art und Weise, wie wir das in Säugetieren erwarten. Also es gibt diese E627K-Mutation, ganz klassisches Beispiel, die scheinen die Rinderviren im Moment zumindest nicht zu haben. Wir sehen aber interessanterweise bei dem Erbgut von diesem einen Fall in Texas von den Menschen, da sehen wir diese Anpassung. Also auch da wieder, da gibt es noch ganz viel, da fehlt auch noch ganz viel Epidemiologie, einfach um zu verstehen, okay, wo genau kam diese Infektion von diesem Farmarbeiter jetzt her? Wie sehen die Viren im Großen und Ganzen aus in den Rindern? Wo finden da Veränderungen statt über die Zeit oder so? Also da gibt es noch sehr, sehr viel festzustellen.
And the big question is, has it changed? The early looks at the virus is, well, it hasn't markedly changed. Maybe there was cattle immune resistance and suddenly that has been breached in some mild change of the virus. I think the jury is still out, but the early looks at the genome of the limited virus constructions have been no marked change. We're busy with that right now, looking at a virus that we've isolated and pulled together and trying to compare it with other viruses.
Die Wissenschaftler arbeiten da weiter dran, fieberhaft. Und also alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die waren so, ja, wir arbeiten dran, da kommt jetzt irgendwann neue Informationen. Also das ist jetzt einfach, diese Geschichte passiert einfach jetzt, während wir sprechen sozusagen, es geht weiter. Also da wird sicher bald neue Informationen da rauskommen.
Und nochmal, was die Einordnung angeht, vielleicht zum Abschluss von diesem Teil, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie man dieses Geschehen betrachtet. Ne? Also es gibt natürlich so einen Teil von mir, der sich denkt, wir haben jetzt, ich weiß nicht, 4, 5 Folgen wahrscheinlich über H5N1 gemacht im Laufe des letzten Jahres oder so. Und jedes Mal ist irgendetwas passiert, wo vorher man dachte, okay, das wird nicht passieren. Oder wenn der Schritt kommt, das ist dann so der nächste Schritt. Ne? Also wir haben es jetzt, wir haben die Anpassung gesehen in einigen Säugetieren. Wir haben gesehen, dass es auf Nerzfarmen war. Jetzt sehen wir es in Kühen. Wir haben einen menschlichen Fall gehabt. Also auf der einen Seite kann man natürlich jetzt sagen, okay, wenn man sich das alles anschaut und sagt, all das ist passiert und trotzdem ist es nicht zu einem großen Ausbruch bei Menschen gekommen, dann kann einen das in gewisser Weise natürlich auch beruhigen. Ne? Man kann sagen, okay, offensichtlich ist es für dieses Virus tatsächlich sehr, sehr schwer, trotz all dieser Chancen, die es hat, in den Menschen zu kommen und auf eine Art und Weise in den Menschen zu kommen, dass es sich dann von Mensch zu Mensch leicht ausbreitet. Andererseits muss man natürlich sagen, jeder dieser Schritte bringt uns irgendwie gefühlt einen Schritt näher und zumindest präsentiert es dem Virus eine weitere Chance. Es ist jedes Mal ein Lotterieticket und ich weiß nicht, wie viele Tickets es braucht, bis irgendwann eben doch mal die Gewinner-Kombo drauf ist. Ne? Und das ist sozusagen, das sind diese beiden unterschiedlichen Arten, wie man jetzt auf dieses so im großen Ganzen irgendwie auf diese Geschichte blicken kann. Was aber schon interessant ist beim großen Ganzen, das hat Martin Bär nochmal gesagt, ist, dass man eben schon auch sagen kann, dass diese Klade, die sich jetzt weltweit so unglaublich ausgebreitet hat in der Vogelwelt und so viel Millionen Vögel ja getötet hat, das eben schon sehr stark ein Vogelvirus ist. Und darum eigentlich die Zahl der menschlichen Infektionen eher zurückgegangen ist in den letzten paar Jahren.
Also mit dem Auftauchen dieser Klade ist tatsächlich die Zahl der tödlichen H5N1-Infektionen drastisch zurückgegangen. Also von über 400 auf in diesem Zeitraum jetzt seit 2016 nur noch 12, 13. Und wir haben andere H5N1-Viren von anderen Kladen, die sind zoonotischer. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt H5N6 immer noch in China. Ein verwandtes Virus, was sich aber bisher nicht in Bewegung gesetzt hat, um das quasi mit Zugvögeln weiter verbreitet zu werden. Und wir sehen gerade in Südostasien, Kambodscha, Vietnam, eine Klade, die immer wieder zu auch tödlichen Infektionen führt. Also gerade die letzten zwei tödlichen Infektionen, Kambodscha, Vietnam, sind mit einer anderen Klade. Also wir müssen das im Auge behalten, dass diese H5-Viren, die 1996 ihren, ich nenne es mal Siegeszug begonnen haben in der Tierwelt, dass die auch durchaus in Unterkladen noch bestehen und da sind welche dabei, die sind für den Menschen infektiöser.
Das ist natürlich möglicherweise auch einfach so ein Mechanismus, den wir da sehen, also dass möglicherweise die Viren, die jetzt eben den Menschen leichter infizieren könnten, dann vielleicht nicht so perfekt auf den Vogel angepasst sind, dass sie sich dann weltweit in der Vogelwelt so leicht ausbreiten. Und wir haben es eben hier im Moment bei dieser spezifischen Klade, über die wir mal reden, 2344b von H5N1, haben wir es eben mit einem Virus zu tun, das perfekt auf die Vögel angepasst ist. Und darum wollten wir jetzt auch nochmal zurückgehen zu der Vogelwelt und darüber sprechen. Denn wir haben ja schon gesagt, das hat sich in den letzten Jahren weltweit ausgebreitet und hat Millionen Vögel getötet. Ein Kontinent, also zwei Kontinente hat es bislang nicht erreicht und das ist Antarktis und Australien. Und die Sorge, dass es die Antarktis erreichen könnte, die besteht schon länger. Wir haben darüber in der Vergangenheit schon mal mit Martin Bär gesprochen und tatsächlich habe ich vor ein paar Wochen nochmal mit Martin Bär gesprochen, um so ein bisschen zu fragen, okay, wie sieht es denn jetzt aus? Und damals klang er eigentlich noch relativ zuversichtlich. Es hatte dann zwar schon einzelne Infektionen gegeben, so auf den Inseln, die von Südamerika im Grunde genommen in Richtung, so Spitze Südamerika in Richtung Antarktis liegen. Und da hatte man dann das Virus schon gefunden, aber es schien noch nicht auf dem Festland der Antarktis angekommen zu sein. Und weil sich das Wetter jetzt natürlich oder die Jahreszeit geändert hat und im Grunde der Vogelzug jetzt langsam wieder in die andere Richtung geht, war dann der Gedanke, okay, möglicherweise wird die Antarktis doch noch weitgehend verschont. Ja, aber Laura, du hast nochmal mit ihm gesprochen, weil wir wissen inzwischen natürlich, dass das nicht der Fall ist.
Genau, weil er hatte ja gehofft, dass der antarktische Winter, der eben jetzt losgehen sollte irgendwann mal, dass der sozusagen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung macht. Und dass es eben die Vogelgrippe gar nicht zum Festland der Antarktika kommt. Das ist jetzt eben anders gekommen. Und zwar hat es jetzt das Festland erreicht, leider.
Jetzt ist die Frage gewesen, wie weit ist es denn dort? Das ist ja eine riesige Region mit verschiedensten Unterregionen. Und auch die Tierwelt dort ist sehr unterschiedlich, wo die großen Pinguinkolonien sind oder eben andere Seevögel wie Skuas. Deswegen hatten wir jetzt Glück, dass wir teilhaben konnten an einer Expedition tatsächlich. Dorthin, die Kollegin, die von uns mitgefahren ist, ist vor ein paar Tagen erst wieder zurückgekommen. Und es wurden Proben gesammelt an verschiedenen Stellen. Und es sieht so aus, als wenn es eben durchaus an einigen Stellen H5-Virus geben würde, aber wir sitzen jetzt die nächsten Tage dran und untersuchen die Proben.
Wir wollen natürlich unbedingt mit seiner Kollegin sprechen, die gerade von dieser Expedition zurückgekommen ist. Die klingt total spannend und abenteuerlich. Sie war aber wirklich gerade noch am Weg und das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir mit ihr sprechen können, aber das werden wir hoffentlich noch nachliefern können. Und deswegen hat Martin Bär einfach ein bisschen erzählt, wie sowas abläuft.
Ja, es gibt ja dort schon bekannte Orte, wo eben Ansammlungen sind von bestimmten Seevögeln und die wurden angefahren. Das war in einem kleinen Segelboot und auf dem Segelboot tatsächlich ein kleines PCR-Labor, sogar ein kleines Sequencing-Labor. Und, mit spanischen Kollegen geleitet wurde das alles von Australien aus. Und wir waren im Rahmen unseres Kappa-Flugprojektes, also Kolleginnen und Kollegen aus von Erasmus Center, Medical Center in Rotterdam und eben eine Kollegin hier vom FLI. Und auf dem Boot, da passen, ich glaube, 11 Leute drauf. Das ist also wirklich klein. Und da sind die dann von Bucht zu Bucht, von Region zu Region gefahren und haben eben erstmal geguckt, ist dort irgendein Hinweis auf Vogelsterben, sind dort Kadaver. Und dann werden Kotproben genommen, es werden tote Vögel beprobt, es dürfen keine lebenden Tiere beprobt werden. Also man kann dort immer nur Kotprobe und ein Tierkadaver beproben und dann geht das quasi in die erste Schnelltestung und die Proben werden dann in einem inaktivierenden Puffer aufgenommen, damit Infektiosität abgetötet wird. Dann kann man sie leichter transportieren und handhaben und dann werden die Proben entsprechend zu uns transportiert und getestet.
Also jetzt geht dort der Winter los. Das heißt, man hat jetzt dort erstmal Ruhe und kann diese ganzen Proben durchgehen. Und dann im Frühjahr, Sommer kann man dann die Auswirkungen sehen tatsächlich. Und ja, und bis dahin weiß man dann hoffentlich mehr über die Stämme und was das genau für ein Virus ist. Und man kann aber natürlich schon absehen, was für Konsequenzen das haben könnte, wenn das jetzt sich da weiter ausbreitet.
Eine der Konsequenzen könnte sein, und das könnte jetzt schon passieren, keiner weiß wann, aber dort ist jetzt auch eine Vogelbewegung in Richtung Australien. Also deswegen durchaus auch ein hohes Interesse der Australier an solchen Forschungen, weil Australien ist ja und Neuseeland, ist der Bereich, also der Kontinent Ozeanien ist der, den das Virus noch nicht erreicht hat. Zumindest diese Untervariante des H5N1 und dieser Kontinent fehlt noch und das könnte jetzt über die Antarktis passieren. Und dann ist es überall und wir können dann auch gucken, wenn wir jetzt die genetischen Muster dieser Viren aus der Antarktis haben, dann können wir auch schauen, sind das dann auch die, die wirklich in Australien ankommen oder ist das dann doch ein anderer Weg oder sie bleiben verschont, was ich nach wie vor hoffe, weil wir natürlich in Australien genauso wie in Südamerika nicht wissen, was diese ganzen neuen Tierspezies und Australien ja mit sehr speziellen Spezies, mit den ganzen Beuteltieren. Wir haben keine Ahnung, wie H5N1 sich dort ausbreiten würde und welche Tierspezies am Ende dort neben den Vogelspezies infizierbar ist.
Ja, genau. Und dann haben wir natürlich unter Umständen ganz viele Situationen, wie jetzt mit den Kühen in Texas, also ganz viele Überraschungen dieser Art. Wenn dieses Virus es dann auf einen neuen Kontinent schafft, ist das auch nochmal sehr viel Unvorhersehbares. Insofern schlimm für die Tierwelt, aber eben potenziell auch gefährlich dann für den Menschen doch wieder. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass dass wir auch noch häufiger über H5N1 sprechen werden. Auch wenn natürlich Martin Baer und all die anderen Forscher immer wieder hervorheben, wie er das ja vorhin auch gemacht hat, es gibt eine ganze Menge andere Virusstämme, die im Moment mindestens genauso besorgniserregend sind, H5N6 und andere. Insofern, ja, wird uns Influenza weiter beschäftigen, denke ich.
Jetzt haben wir aber noch ein kleines Goodie vorbereitet, beziehungsweise du hast das vorbereitet, Kai, oder? Ein kleines.
Ich bin ja der Meinung, wir sollten eine neue Kategorie haben, nämlich Mikrobe des Monats und einfach mal über coole Mikroorganismen sprechen, weil wir ja immer nur über
Gegensatz über die Bösen und ja. Abartigen.
Ich meine, die sind auf ihre Art und Weise auch cool, aber so wie es mich nervt, dass irgendwie jede Netflix-Serie irgendwie den Serienkiller in den Mittelpunkt stellt, denke ich mir, können wir nicht auch mal über die vielen coolen normalen Mikroorganismen, die sich benehmen.
Du musst mehr Rom-Coms schauen, Kai.
Genau. Ja, und ich meine, manche Mikroorganismen sind ja auch extremst nützlich. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich darüber geschrieben habe, aber ich dachte mir, das ist irgendwie eine nette Geschichte und wir könnten diesen Monat einfach mal über einen Pilz sprechen, nämlich Penicillium roqueforti.
Blauschimmelkäse oder der Blauschimmelpilz, oder?
Also das ist der Pilz, der Name verrät es ja so ein bisschen, das ist der Pilz, der den Blauschimmel macht sozusagen. Für mich natürlich ein totales Highlight, das ist die Schnittstelle von Mikroben und der Farbe Blau. Und da habe ich mit einem Forscher gesprochen, der genau diesen Pilz eben schon sehr lange untersucht und der mir erstmal erzählt hat, wie das eigentlich, also was der Gedanke ist, wie der Mensch überhaupt dazu gekommen ist, ursprünglich diesen Pilz in der Käseproduktion zu benutzen.
People put cheese in the caves in the Roquefort region. And it's thought that historically they used to naturally then get inoculated by fungi from the environment that grew onto the cheese to give Roquefort cheese, hence the name Penicillium roqueforti. But it's also used in, for instance, the production of Gorgonzola cheese in Italy, Stilton cheese in the UK, and things like more recently Danish blue. And it's a fungus that's really remarkable in that it produces maybe between 100 to 200 flavor volatiles while it's growing in the cheese.
Ja, also das war Paul Dyer von der Universität in Nottingham, der sich auf diesen Pilz spezialisiert hat unter anderem. Und wie er sagt, die haben eben früher, also der Gedanke ist, dass früher der Käse eben gezielt in diese Höhlen in der Roquefort-Region gelegt wurde, wo dann der Pilz eben den Käse sozusagen auf dem Käse wachsen konnte. Und dem gleichen Pilz verdanken wir auch den Gorgonzola-Käse zum Beispiel und den Stilton oder Danish Blue. Und eben auch einen Großteil des Geschmacks dieser Käsesorten, weil dieser zwischen 100 und 200 von diesen Geschmackskomponenten eben produziert auch während er wächst im Käse. Und das Interessante ist, heutzutage wird das natürlich nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern heutzutage ist es so, dass der Käse gezielt mit Sporen von diesem Pilz versetzt wird. Also was im Grunde genommen gemacht wird, ist, während der Käse reift, werden so Metallspikes da reingestoßen und da wird dann der Pilz abgelegt im Käse. Und das führt dann eben dazu, also der Käse braucht den Sauerstoff. Und das heißt, dieser Pilz kann dann in diesen Gängen, die durch diese Spikes hergestellt werden, kann der Pilz dann eben wachsen und dann produziert er diese Sporen. Und diese Sporen produzieren dann zum einen den Geschmack und zum anderen eben, weil sie eben blau sind, diese blaue Aderung in dem Käse. So kommt das zustande. Also ich fand das erstmal total spannend, dass im Grunde niemand jemals gezielt untersucht hatte, wie genau diese Farbe zustande kommt. Also das hat er in einem Paper vor kurzem eben dann sehr schön gezeigt, wie genau die Sporen eben, warum die blau sind und wie diese Komponente produziert wird. Und eigentlich, warum er angefangen hat, das zu erforschen, ist im Grunde genommen, interessiert er sich für das Sexleben dieses Schimmelpilzes, weil es eben ein Pilz ist, der sehr wichtig ist in der Biotechnologie, aber wir im Grunde genommen die sexuelle Produktion nie wirklich verstanden haben.
Most of the species that are really important in terms of biotechnology and medicine do have this reluctance to reproduce under lab conditions. So hence part of my research program has been looking to try and see how we can get them to actually have sex. And if you like, and that's got various steps to it, such as trying to identify suitable partners, then trying to identify suitable condition, you know, the soft music for fungal sex to get them going.
Ja, also er hat mir gesagt, im Grunde versteht er sich jetzt so eine Art Sexworker oder Sextherapeut für diese Pilze, weil
ich glaube, er hat sehr, sehr viel Spaß bei seinem Job.
definitiv. Also das in jeder Antwort auf jede Frage, die ich ihm gestellt habe, hat man gemerkt, wie sehr ihm sein Job liegt. Und er sagt eben, diese Pilze, die sexuelle, also die asexuelle Reproduktion ist relativ leicht natürlich, aber die sexuelle Reproduktion eröffnet natürlich Möglichkeiten, irgendwie stärkere genetische Veränderungen zum Beispiel zu haben in den Pilzen. Und es ist halt bisher sehr schwer, das unter Laborbedingungen zu schaffen. Also er meinte, die Pilze seien halt so ein bisschen schüchtern, also die haben nicht so gerne Sex, wenn man zuguckt. Und darum musste er sozusagen jetzt im Labor die richtigen Umgebungsbedingungen schaffen, damit das sozusagen funktioniert. Und das ist ihnen auch gelungen. Das heißt, das ist etwas, was sie schon vor ein paar Jahren im Grunde genommen geschafft haben, dass sie diesen Pilz Penicillium roqueforti im Labor sexuell reproduzieren lassen können. Und nachdem sie dann eben herausgefunden hatten, wie genau die Farbe entsteht, hat es ihnen eben die Möglichkeit gegeben, Mutanten von dem Pilz zu produzieren, die dann eben eine andere Farbe haben. Und das haben sie auch gemacht und haben dann verschiedene Varianten, also haben dann auch zusammengearbeitet mit, wie sagt man, mit Käsnern, mit Menschen, die mit Käseherstellern, die dann eben verschiedene Käsevarianten produziert haben, die dann zum Beispiel ein bisschen statt diesem typischen Blau von Blauschimmelkäse dann eben ein bisschen rötlich aussahen oder ein bisschen grünlich. Und was ich dann halt total spannend fand, war auch, dass sie diesen Käse dann natürlich Menschen zum einen im Labor untersucht haben, aber dann eben auch Menschen gegeben haben und die den Geschmack haben beschreiben lassen. Also es sollte eigentlich jetzt mal rein objektiv von den Laboruntersuchungen her sehr ähnlich schmecken. Aber die Menschen lassen sich natürlich von der Farbe irgendwie auch beeinflussen. Und das heißt, die haben dann zum Beispiel einen etwas leichter gefärbten Käse als milder empfunden geschmacklich oder fanden dann, dass der so ein bisschen rötlich aussah, irgendwie ein bisschen fruchtiger schmeckt. Was natürlich für mich interessant ist, weil großes Geheimnis lüften, ich mag Blauschimmelkäse überhaupt nicht. Also noch nie gemocht.
Ich liebe Blauschimmelkäse.
Ich finde es gar, also so das Schlimmste ist, wenn ich irgendwie eine schöne Pasta bestelle und dann ist da irgendwie so eine Gorgonzola-Soße drüber. Das geht gar nicht. Aber insofern würde mich natürlich total interessieren, so eine mildere Variante mal zu probieren. Und die haben tatsächlich auch eine Firma gegründet, die das kommerzialisieren soll. Also mal schauen, ob das passiert. Aber auf jeden Fall hat er mir gesagt, sie sind noch dabei, sich Namen dafür auszudenken und meinte, wenn die Hörer unseres Podcasts ja vielleicht noch dabei helfen wollen, wäre auf jeden Fall hilfreich.
We are trying to think up some interesting names for the new cheese. So without wanting to infringe trademarks, the Scottish ones might call it Highland Green, for example, for the Highlands of Scotland. You're thinking about the Nottingham connection, things like Robin Hood Blue or something like this. So that's one interesting, and we're still If you have ideas or your listeners have ideas, we...
Ja, also wer Ideen hat, bitte melden bei uns. Der Kai leitet es weiter an den Professor.
Ein schöner Käsename, müssen wir nochmal drüber nachdenken.
Pandemikus, Pandemia-Schimmelkäse.
Genau, aber jetzt schauen wir mal, das war jetzt einfach mal der Versuch, mal eine Mikrobe vorzustellen, die tatsächlich, also ich meine, nützlich, wie gesagt, ich mag keinen Blauschimmelkäse, aber zumindest für viele andere Menschen ist das natürlich Lebensqualität, dass es den gibt. Genau, und dann schauen wir mal in den nächsten Wochen, ob wir zwischen all den unangenehmen Mikroben noch ein paar positive einstreuen können. Ne? Ich hoffe, dass in den 10 Monaten irgendwie die Welt der Mikroben sich so ein bisschen still verhält, damit ich nicht das Gefühl habe, ich verpasse zu viel. Ein bisschen chillt mal, genau. War ja genug. Und tatsächlich ging das auch ein paar Monate lang ziemlich gut. Und jetzt habe ich das Gefühl, passiert gerade sehr viel. Darum sind wir ganz bald auch schon wieder da mit ein paar anderen Updates zu ein paar anderen Themen. Gibt ein paar Dinge zu Masern und Pocken und anderen Erregern, über die wir sprechen sollten. Genau, aber das kommt ganz bald. Heute wollten wir erstmal die Vogelgrippe bei Kühen und den Schimmelsex abhandeln.
Also, bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.